Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und wir steigen sofort ein in Teil 2 unserer kulinarischen Entdeckungsreise auf Mallorca. So schmeckt Mallorca. Und wenn ihr Teil 1 bereits gehört habt, dann habt ihr schon Peter Todt vom Restaurant Café Med in Fornalutsch kennengelernt und auch meinem Gespräch mit Karl Heimers und Juan Manuel auf dem Weingut Canachatel gelauscht. Und auch in Teil 2 haben wir neben Peter ganz, ganz spannende Gäste, und zwar David Rivas vom Restaurant Terra E in Puerto Poyenza und Marcel Res vom Restaurant SP im Hotel Sa Pedriza in Deja. Und ich treffe mich auch mit Franz Kraus, dem Gründer von Feta Soyer, die mallorquinische Spezialitäten produzieren und exportieren. Also, ganz viel Spaß beim zweiten Teil dieser kulinarischen Entdeckungsreise. So schmeckt Mallorca. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg, ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espresso-Maschinenabteilung mit Produkten von ECM, Becerra, Rocket und Profitec. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. So, und jetzt geht's auch schon gleich los mit unserem kulinarischen Reisebericht über traditionelle Speisen, Orte und Produkte auf Mallorca. Und alle Adressen, die wir besucht haben, findet ihr natürlich in den Shownotes. Habt ihr weitere Tipps für uns, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr diese mit uns teilt über Instagram, Facebook oder auf unserer Webseite. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der große Restaurant und Hotel Guide.
Sehr gut. Also, hallo, ich bin der Peter, ich bin der Chefkoch und Inhaber vom Restaurant der Café Med in Fornalutsch. Und in den letzten 5 Tagen habe ich mit dem Food Talker verbracht. Dann habe ich denen ein bisschen Mallorca gezeigt und hier die traditionelle und die neue mallorquinische Küche mal genießen lassen. Ich habe natürlich auch diese Zeit sehr genossen auf unserer wunderschönen Insel. Hört einfach mal rein und schaut euch das an, kommt selber vorbei und macht mal euch ein Bild von unserer wunderschönen Insel.
Schön ist diese Insel auf jeden Fall. Man muss natürlich wie immer in die richtigen Ecken reisen und auch mit guten Tipps ausgestattet sein. Und gute Tipps nehmt ihr hoffentlich aus dieser Episode mit. Und wo ich sicherlich gerne nochmal wieder hingehen werde, ist das Terra E in Poyenza.
Poyenza.
Ja.
Port Poyenza.
Auch ein Giri, ein Venezolaner, David, kocht auch ganz toll. Da habe ich ein wunderbares Lamm bekommen. War köstlich. Gut geschmort, beziehungsweise vorgeschmort und dann auf dem Feuer, finalisiert. Dazu gab es dann Kohl. Kohl spielt ja hier auch eine wichtige Rolle.
Ja, das ist ein Wintergemüse, das ist jetzt die Zeit von dem Kohl. Und da gibt es tatsächlich super viele Zutaten oder super viele Gerichte, die aus Kohl bestehen. Sopas Mallorquinas.
Hatte ich auch.
Ja,
da ist auch Fleisch drin, aber.
Obwohl das keine Suppe ist. Heißt wie eine Suppe, ist aber keine Suppe.
Da machen bestimmt ganz viele den Fehler. Oh, jetzt mal eine schöne Suppe.
Gemüsesuppe.
Ich hätte auch immer gesagt, das ist eine Gemüsesuppe.
Nein,
das ist keine. Mit allen schönen Gemüsen, die es hier gibt. Und dann kommt dann Kohl. Und das haben wir serviert bekommen im Caldimoni. Schon
deftig. Ja, das auf jeden Fall ist wieder ein Tellergericht. Was man isst, nur das. Und da verwendet man auch das alte Brot von gestern.
Stimmt, das ist ja genau
das unten drunter.
Eigentliche Brotsuppe, ja.
Genau. Und das wird mit dieser Brühe dann aufgefüllt, was das Brot dann aufsaugt. Und oben drüber kommt dieser Kohlgemüse. Mit Fleischstückchen.
Ja, so ein bisschen. Aber so ganz wenig, ne? So nur so, dass man da sieht, ah, guck mal.
Ja, okay, das ist, gibt halt den Geschmack in der Brühe. Ja.
Aber das ins Moderne übergebracht.
Kann man auch sehr gut machen.
War dann so diese Version, die wir im Terrae bekommen haben, fand ich ganz gut interpretiert. Und ich habe hier natürlich nicht nur gegessen, sondern mir vom Chefkoch David Rivas auch die Philosophie seiner Küche erklären lassen.
My name is David Rivas, chef owner of Terrae Restaurant.
Ja, David Rivas ist der Chef und Owner vom Restaurant Terrae in Puerto Poyenza auf Mallorca. Er kommt nicht von der Insel, sondern er kommt aus Venezuela, hat in Barcelona die Chefschool besucht, hatte dann einige Stationen und landete schließlich in Puerto Poyenza.
There's a lot of diamonds around here that nobody uses, nobody knows and nobody...
Das Besondere für ihn auf der Insel sind ja so Hidden Champions, die keiner so richtig kennt und auch zum Kochen benutzt, wie zum Beispiel einen Kaktus, den es so auch in Mexiko gibt und dort benutzt er nicht nur die Frucht, sondern auch die Blätter und die Blüte.
I use it in my kitchen in different ways and we go the team and pick it up ourselves and we do fantastic dishes out of it.
Und das besondere Produkt für ihn, das von dieser Insel kommt, ist die Sobrasada. Die liebt er und er sagt, die ist einzigartig hier auf Mallorca. Sie ist cremig, sie ist fett, sie ist voller Geschmack und sie kann auf vielfältige Weise eingesetzt werden.
It's fatty and it's very tasty. So this is an ingredient that I love to use here. I actually use it in the same dish that I was talking to you before, with the cactus.
Er hat ein ganz besonderes Gericht mit der Sobrasada und zwar macht er die mallorquinische Pizza Coca nach mit einem Kaktusblatt und darauf kommt dann eben mit anderen Ingredienzien zusammen die Sobrasada. Er rekreiert also diese mallorquinische Pizza mit Sobrasada und Kaktus. Habe ich leider nicht probiert, muss aber großartig sein.
Actually, the menu is changed by the farmers. So whatever they have, I have to always change it and I never ask them to keep giving me.
Seine Menügestaltung, die richtet sich jeweils danach, was die Farmer haben und primär das, was reif ist, beziehungsweise das, was überreif ist und das verarbeitet er und was er nicht im Menü verarbeiten kann, ja, das legt er ein, fermentiert und macht es eben haltbar für zukünftige Gerichte. Und er sagt, 70% der Produkte, die er in seinen Speisen nutzt, sind direkt aus Poyenza, direkt aus dem Ort beziehungsweise der direkten Umgebung.
Yeah, the thing is to reduce the consume of that.
Und ganz spannend ist auch, dass er seine Gerichte auf offenem Feuer kocht. Also er hat keinen Gas mehr. Das Einzige, er hat noch eine Induktionsplatte. Ansonsten wird alles auf dem offenen Feuer gekocht. Und dafür nutzt er quasi all die Überbleibsel der Pflanzen, die nicht verkocht werden und ansonsten Holz, das im Winter von den Bäumen fällt, also abgebrochene Äste, nichts, was gefällt ist. Also absolut nachhaltig.
All our dishes trying to waste less as possible and you have no leftovers at all.
Ganz wichtig ist ihm der Kontakt zu all den Produzenten in der direkten Umgebung, so zum Beispiel auch zum Weingut Cannachatel, die uns ja hier den Tipp gegeben haben, herzugehen. Mit denen hat er auch einen ganz, ganz engen Austausch. Das Weingut liegt auch quasi nur 5 Kilometer von seinem Restaurant entfernt. Und auf die Frage, wie er sich immer wieder motiviert und kreative Ideen entwickelt. Das Kochen ist für ihn ein höchst kreativer Prozess. Man muss sich immer wieder damit auseinandersetzen, weil er nicht das Altgelernte wiederkäut, sondern immer wieder versucht, neue Wege der Zubereitung und der Zusammensetzung zu finden. Also meine ganz klare Empfehlung, besucht David und sein Team im Terrae in Puerto Poyenza. Ein Besuch, der sich auf jeden Fall lohnt.
There we go. Thank you.
Also Peter, ich kann mich nur wiederholen, eine echte Empfehlung. Ich würde sagen, erstmal ins Café Med, danach ins Terrae und dann natürlich zu allen anderen Adressen, die wir besucht haben. Was mir aber aufgefallen ist, die Gerichte werden häufig in Tontellern bzw. Tontöpfen serviert. ist das eine bestimmte, ist das eine besondere Tradition oder ist das mittlerweile nur noch Deko?
Ja, mittlerweile auf jeden Fall ist das Deko, aber von den mallorquinischen Familien zu Hause wird das immer noch super gerne genutzt. Früher wurde da traditionell alles da drin zubereitet. Vom Fisch angefangen bis Eintöpfe, Gemüse, alles.
Ja. Ja, ja. Aber es ist natürlich auch toll, wenn du so eine große Schale auf den Tisch stellst und ja, man daraus seine Brotsuppe mit Kohl.
Oder Arrozbrot. Schön den Reis, schmutzigen Reis isst.
Arrozbrot, ja. Arroz schmutziger Brot. Reis.
Schmutziger Reis, ja, weil das von der Optik hier auf jeden Fall nicht so schön aussieht, weil man das auch mit Leber bindet, sozusagen, traditionell. Und das müssen die Leute natürlich nicht wissen und heutzutage, glaube ich, macht das auch niemand mehr. Der ist eigentlich ein Reisgericht mit sehr viel Brühe, mit Schweinefleisch, Tomaten. Und das ist sehr traditionell und das ist sehr gerne gegessen im Winter.
Ja, ja. Aber man kann es jetzt nicht vergleichen mit Risotto irgendwie?
Nein.
Nein. Man kann es auch nicht vergleichen mit einer Paella?
Nein.
Paella kommt ja übrigens nicht von hier.
Nein, Gott sei Dank.
Es gibt Paella natürlich an jeder Ecke,
ja.
Ist aber nicht von hier. Gott Nein. sei Dank, wieso?
Ja, das soll alles da bleiben, wo das hingehört. Die Leute haben natürlich sehr, ich bin schon sehr Mallorquin, wenn ich auch kein Mallorquin bin. Aber
das ist ein schöner Satz.
Ja, das ist aber so. Ja, ja, also dieser Tongefäß heißt Greixonera. In Mallorquin und das wird tatsächlich immer noch sehr gerne verwendet.
Das ist sowas, was man sich dann gerne auf dem Markt kauft, mit nach Hause nimmt und dann sagt, wofür sollte ich das jetzt nochmal benutzen? Und offenes Feuer habe ich ja eigentlich gar nicht zu Hause, aber es gibt natürlich immer nochmal so ein bisschen Feeling. Ne?
Ja, Markt ist sehr wichtig.
Waren wir auch. Gab sogar lebende Tiere, nicht?
Ja, also. Ja, Sineu ist der traditionellste Markt auf der Insel, der ist in der Inselmitte. Früher war das tatsächlich so, dass die Leute auch da ihre Tiere gekauft haben. Und heutzutage ist das mehr eine Touristenattraktion. Aber trotzdem gehen die Leute hin und kaufen noch ihre Hühner. Und,
wenn wir gewollt hätten, hätten wir auch ein paar Hühner mitnehmen können.
Und auch Schafe.
Und Schafe.
Und ein Esel.
Ja, aber es ist so ein gemischter Markt, muss man sagen. Es ist nicht nur Lebensmittelmarkt, sondern gibt es natürlich auch. Aber es gibt Handwerk, alles Mögliche.
Ja.
Und wichtig, man endet natürlich dann
in
auch immer.
Bar.
In einer Bar.
Ja.
Was würdest du denn sagen, sollte man sich mit nach Hause nehmen, wenn man so als Tourist hier ist, so als traditionelles Produkt, wo man sagt, da habe ich auch zu Hause noch ein bisschen Freude dran?
Auf jeden Fall Sobrasada. Das überlebt den Flug auf jeden Fall sehr gut und du kannst das zu Hause auch unterschiedlich verwenden. Verschiedene Marmeladen würde ich mitnehmen wollen, weil die auf jeden Fall aus Orangen auch und Kaktusfeigen gemacht werden, die hier auf der Insel typisch sind. Ja, was würde man noch mitnehmen wollen?
Also Sobrasada habe ich im Gepäck vom normalen Schwein und vom schwarzen Schwein.
Ja.
Und was haben wir noch?
Pressack.
Blutwurst.
Pressack. Genau. Pressack. So, Pressack, Blutwurst. Kamayot heißt das.
Kamayot.
Ja, das gibt's nur hier auf Mallorca. Das ist super schöne. Das Gericht auch zum Frühstück, was du so gerne hast auf ein getoastetes Jonget. Das kann man sehr gut machen, aber kann man auch gut in die neue mallorquinische Küche mit einbauen.
Hast du gemacht? Fand ich sehr gut. Ein
Chip. Crossen.
Ein Crossen-Chip.
Crossen-Scheibe von dem Blutwurst. Das ist auf jeden Fall mal ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Ja, finde ich sehr gut.
Also ich bin sonst auch nicht der Blutwurst-Fan. Fand die aber recht lecker. Die ist natürlich sehr, sehr stark gewürzt.
Ja.
Wie hieß jetzt nochmal diese grobe Wurst?
Diese Butifarron.
Genau, Butifarron. Die isst du dann aber auch gegrillt oder gebraten, nicht? Oder isst du die auch?
Pur nicht. Pur nicht, das gibt es nur gegrillt. Und dazu gibt es auch natürlich eine Jahreszeit, wie für alle Sachen. Das gibt es nur im Januar nach dem Schlachten. Da gibt es auch bestimmte Feste, wie San Antoni. Ja, das ist der andere sehr wichtige Fest von Mallorquina, auch speziell hier alle, die Tiere haben, weil da ist natürlich der Schutzpatron von den Tieren. Da gibt es auch einen Tag vorher in jedem Dorf eine Segnung, Tiersegnung. Ja. So was musst du dir mal vorstellen. Da werden alle Tiere gesegnet, damit sie im nächsten Jahr gesund sind und auch viele Abkommen haben und so weiter, Nachkommen haben. Sowas machen sie auch. Da kommen die Leute mit ihren eigenen Pferden und dann steht der Fahrer vom Dorf da und segnet alle Tiere.
Ja.
Ja, ja. Das ist auch sehr herrlich.
So gehört sich das.
Ja, ja. Und danach, einen Monat vorher, gibt es erstmal einen Schweineschlachten, wo man auch für diese Feste alle Wurst, Sobrasadas, Butifarone sozusagen produziert. Und danach gibt es einen Abend, wo man alle zusammenkommt und das schön zusammen alle grillt.
Da wird dann, bringt jeder was mit oder wie läuft, wie
muss man das? Nein, dafür gibt es bei uns im Dorf diese Dorfschlacht.
Ach so, das ist dann so eine, wird im Kollektiv dann gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es die Älteren vom Dorf, die das schon oft gemacht haben. Die sind immer mit dabei, mit ihren eigenen Rezepten, was immer von Familie zu Familie übergeben wird und dann damit wird Sobrasada gemacht, Butifaron. Und das bringt natürlich auch die jüngeren Generationen mit dabei, weil da sind alle mit dabei.
Hm. Wir hatten früher gesprochen, dass man natürlich gerne in den, wie heißen die Garten hier? Olivar?
Olivar.
Dass man in Olivar geht und da haben wir ja auch wunderbar, oder du für uns wunderbar gekocht. Ja. Da hast du Fisch zubereitet à la Mallorquina. Was ist, sag mal, was das genau bedeutet, à la Mallorquina, wenn das da steht? Was muss ich mir dann darunter vorstellen?
Auf jeden Fall haben die als Grundzutat immer Kartoffeln,
ja.
Weil das gab es hier auch immer, gibt es auch Riesenanbau auf der anderen Seite von der Insel in Sa Pobla, von der Kartoffeln. Und dann immer diese typischen Gemüse, was zu der Jahreszeit gibt, sehr viel Mangold, nutzt man sehr viel Mandeln, was natürlich sehr viel auf der Insel gibt, und
ja.
Rosinen, was von der arabischen Küche kommt. Und ein bisschen süßen Touch den Gerichten zu geben. Und das ist eine sehr schöne Kombi mit dem crunchy Mandeln, süßliche Rosinen.
Mandeln habe ich mir auch eingepackt übrigens.
Ja, das ist auch eine sehr gute Mitbringsel.
Da Mandeln freuen sich alle. Mandeln habe ich mitgenommen. Pinienkerne auch.
Paprikapulver.
Paprikapulver auf jeden Fall, auch wenn ich keine Sobrasada selber machen werde.
Nee.
Sobrasada gibt es aber auch dann so, warum kommen wir eigentlich immer wieder auf die Sobrasada? Ja, weil die allgegenwärtig ist.
Auch. Ja, das gibt es in jedem Haus.
Und dann ist mir noch aufgefallen, dass relativ häufig auch mit Fenchelsamen gearbeitet wird. Ist das richtig?
Ja.
Oder ist das nur eine Interpretation?
Nein, Fenchelsamen und frischer Fenchel, was
ja
natürlich oft mit Dill verwechselt wird, weil das in jedem Gericht grün drüber gemacht wird, ist sehr wichtige Zutat von der mallorquinischen Küche. Das gibt es ja auf dem Feld wild richtig viel. Das, wenn man das auch, diese Anis-Geschmack nicht mag, Fenchel ist ganz anders.
Es gibt ja sowas Feines. Und auch, ich finde, in der Wurst drin ist es ja, kennt man ja auch, Fenchel-Salami. Und das gibt ja so ein ganz bestimmtes Aroma.
Ja, das gibt es in den Butifaron zum Beispiel in Soyer.
Ja.
Weil da gibt es auch unterschiedliche Rezepte. In Soyer gibt es Anis-Samen in den Butifaron drin.
Ja.
Auf der anderen Seite von der Insel tun sie das nicht.
Bevor wir jetzt noch zum Dessert kommen,
ja,
oder zum Kuchen, noch, wir haben angefangen Mandeln beim Gebäck, gehen wir nochmal ja wieder zum Gebäck. Ich war übrigens auch bei einem, ist auch ein Giri, bei einem deutschen Koch,
ja,
bei Marcel Ress, der hat hier mal den Top Chefs Award 2015 gewonnen. Das ist so eine Nationwide Kochshow, also bei uns glaube ich so zu vergleichen mit The Taste.
Ja.
Und den hat er eben als Deutscher gewonnen, glaube ich, ist Küchenchef gewesen bei Mark Fosch.
Mark Fosch,
genau. Engländer hier auf der Insel, auch mit Stern, sehr bekannt. Und den haben wir besucht in Dea, also hier um die Ecke in einem wunderschönen Hotel, also das Hotel Sapitrisa. Und schon sitzt er vor mir, Marcel Ress. Ich freue mich, hier zu sein. Schön, dass wir uns treffen im Sapitrisa.
Freut mich auch. Schön, dass ihr da seid.
Ja. Wie lange bist du schon auf der Insel?
Ja, seitdem ich, das erste Mal war ich mit 18 auf der Insel und bin dann noch wieder 2 Jahre nach Deutschland. Aber wie gesagt, seitdem ich 20 bin, bin jetzt 35, also 15 Jahre bin ich jetzt 4 Jahre wieder auf der Insel.
Du hast ja fast schon so viel Lebenszeit hier verbracht wie in Deutschland.
So ungefähr, ja.
Ja. Und fühlst du schon Mallorquin? Bist du schon halber
Mallorquiner? Ich glaube schon. Also
sagst du, die anderen, die Mallorquiner würden anderes sagen wahrscheinlich.
Die Mallorquiner würden mit sich was anderes sagen, aber wie gesagt, mittlerweile, es lebt sich sehr gut auf der Insel. Habe meine Familie mittlerweile hier, also von dem her, ja, und professionell ist alles wirklich super gelaufen hier auf der Insel. Also ich kann mich wirklich nicht beklagen.
Du musst mal deine Geschichte erzählen, weil die ist ja wirklich spannend. Also du bist hier mit 18 hergekommen, hast es gelesen im Feinschmecker, dass Marc Fosch jemanden sucht.
Genau, so war das. Und ja, danach kam ein Anruf von seinem Sous-Chef, der Deutscher war, Nils Ektermeier. Und ja, 2 Wochen später war ich bei ihm vor dem Herd gestanden.
War das so ein Ziel von dir oder war das eher eine spontane Entscheidung, dass du gesagt hast, ach, da bewerbe ich mich, das steht da gerade mal so?
Nee, ich wollte ins Ausland, das war mein Ziel und in den Sternebereich. Und,
aber wo war eigentlich egal?
Ja, gut, ich war ein paar Mal im Urlaub in Mallorca mit den Eltern und habe gesagt, naja, warum nicht nach Spanien?
Ja. Und war das dann anders, als du hier gearbeitet hast?
Ja, also es war am Anfang schon wirklich nicht einfach, gerade die Sprache und so weiter, das ganze Küchenteam war Spanisch.
Wie war das denn mit den Produkten hier? Habt ihr hier mit anderen Produkten gearbeitet als zu Hause? War das eine Umstellung für dich?
Ja, natürlich, das war ja auch ein bisschen das Ziel, hierher zu kommen. Klar, wir sind im Mittelmeer, viel Fisch, frische Meeresfrüchte, die lokalen Produkte der Insel. Es war halt wieder komplett was Neues. Also das war auch die Idee, um einfach dazu zu lernen und ja, das war für mich ein ganz guter Schritt.
Erinnerst du dich, hast du irgendwas komplett Neues kennengelernt, was du vorher nicht kanntest? Irgendwelche Produkte, wo du gesagt hast, was ist das denn?
Ja, aber hier die ganz lokalen Produkte wie halt, gut, die Sobrasada oder das typische schwarze Schwein hier von der Insel. Klar sind Produkte, die ähnlich wie in Deutschland sind, aber halt komplett anders, weil also genauso mit den ganzen Süßigkeiten, die es hier gibt, mit dem Schweinefett, dann die Ensaimadas oder die Coca de Patata, die hier typisch ist. Wir sind ja hier in der Nähe von
dir. Was ist das nochmal? Letzteres kenne ich nicht.
Die Coca de Patata, das ist wie ein süßes Gebäck, das mit Kartoffeln hergestellt wird.
Ja.
Und was halt sehr typisch ist hier in der Zone von Dea und Valdemossa.
Es gibt doch ganz schön viel Mallorquin-Traditionelles, oder? Aus der Küche?
Definitiv. Und mittlerweile sind sehr viele junge, gute Köche hier auf der Insel, die es gut schaffen mit, sagen wir so, der Tradition und der neuen Küche wirklich einen guten Einklang zu finden.
Wie würdest du deine Küche hier beschreiben?
Also wie gesagt, wir sind ja hier im Sabetrissa, es ist ein Gebäude aus dem 16. Jahrhundert.
Tradition verpflichtet, meinst du?
Tradition verpflichtet, wir machen unser eigenes Olivenöl, wir machen unsere eigene Marmeladen. Es ist ein Familienbetrieb, was immer noch eine mallorquinische Familie leitet. Und da war uns ganz wichtig, dass wir wirklich noch die Tradition mitbewahren. Wir machen unseren eigenen Honig, wir machen unseren eigenen Kräuterlikör. Und das sind, glaube ich, wichtige Sachen, die hier auf der Insel sind. Mein Küchenstil, würde ich sagen, sind lokale Produkte und mit einer sehr mediterranen, vielleicht ein bisschen französische Küche angehaucht. Aber was uns ganz wichtig ist, ist die Nähe zu dem lokalen Produkt.
Hast du denn ein Lieblingsprodukt von hier, wo du sagst, also auf das würde ich niemals verzichten wollen?
Also definitiv, wenn man über die Fisch geht, also da können es jetzt viele Fische sein, was wir halt wirklich auf der Insel haben. Wir haben viel Zugfisch, jetzt ist gerade Hochsaison für den Jambuga, die Gelbflossenmakrele, und es ist halt einfach ein lokales Produkt, was sehr viel Tradition hier auf der Insel hat, und das kann in der Saison der Gelbflossenmakrele einfach, darf die nicht auf der Karte fehlen.
Und was machst du mit dem Jambuga?
Also wir marinieren viel, weil es halt ist ja in der Thunfischfamilie. Also das heißt so, der Fisch ist wirklich toll gebraten, ist wirklich toll mariniert für eine schöne Vorspeise. Heute Abend haben wir ihn auf der Karte groß gebraten mit wilden Pilzen, mit einer Beurre Blanc und ein bisschen frischer Grapefruit hier von der Finca.
Ja. Und hast du so von den traditionellen Gerichten, von den traditionellen mallorquinischen Gerichten so ein Lieblingsgericht?
Also wo ich wirklich jetzt gerade in der Zeit, jetzt ist ja auch Wildzeit, wir haben wohl nicht diese Wildauswahl jetzt wie in Deutschland, aber für mich so dieser ein wirklich schöner Aros Brut ist halt wirklich was ganz Feines. Gerade in der Saison, es wird jetzt kälter, das sind so Sachen für mich jetzt gerade, jetzt ist die Zeit, wo halt wirklich die Tollos gefangen werden, das sind so kleine Vögel, die hier auf der Insel gegessen werden und so weiter. Und dann wirklich so einen schönen Sud mit Gewürzen, Reis, Fleisch, Und es ist sehr traditionell und ist auch wirklich so eine Familiengeschichte oder auch mit Freunden. Und das haben wir am besten noch auf Holzkohle. Es gibt einfach nichts Besseres.
Ja. Naja, und du sagst, es hat sich hier ja einiges getan, also was die mallorquinische Küche angeht, also auch diese Transformation ins Moderne. Hast du denn auch gemerkt, dass, ich meine, bei den Weinen ist ja auch komplett viel passiert in den letzten Jahren, ne? Also ich war jetzt gerade auf Cannes Achatay, die machen sensationelle Weine und das ist ja auch genau das Thema. Tradition und Moderne wird dort absolut verbunden. Passiert ja total viel.
Ja, definitiv. Also auf der Insel, ich glaube wirklich die letzten 10, 15 Jahre, egal, also alles, was sich um die Gastronomie dreht, Restaurants, Weine, da hat sich extrem viel getan. Wirklich, dass die Mallorquiner wirklich auf ihre eigenen Traubensorten legen, mittlerweile mit lokalen Trauben arbeiten, nicht lokal, also wie den Gayet, Cogollosa, Escursac, die Malvasia, und mittlerweile wirklich da einen riesen wahnsinnigen Job gemacht haben und auch uns in der Gastronomie unterstützen, die Weine mit dem Essen im Einklang zu bringen. Also wirklich, da muss man wirklich sagen, die letzten 10 Jahre ist wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert und mittlerweile haben wir wirklich sehr, sehr tolle gastronomische Weine, die von der Insel kommen. Und das Schöne ist auch, die Kundschaft, die wirklich hier auf die Insel kommt, weiß wirklich das zu schätzen.
Die fragt auch danach wahrscheinlich, ne?
Ganz genau, die fragt wirklich danach. Also ich würde sagen, also wir haben um die 60% mallorquinische Weine auf unserer Karte und verkaufen zu 60-70% eigentlich wirklich nur lokale Weine, weil wirklich die Kundschaft was hier von der Insel probieren würde.
Und das Produkt natürlich, die Erzeugnisse, dann auch wahrscheinlich zum größten Teil von der Insel.
Ganz genau. Also wir probieren es wirklich echt, wirklich lokal zu halten, dass da mal ein Produkt kommt wie Schokolade, was ja hier auf der Insel haben wir leider keine Schokolade.
Gibt's nicht? Marktlücke? Gibt's nicht.
Marktlücke. Okay. Aber wie gesagt, es gibt gewisse Sachen, die gibt's halt hier auf der Insel nicht, aber es soll halt wirklich schon nah sein. Also wie gesagt, das beste Rindfleisch bekommt man jetzt auch nicht hier auf der Insel, aber dann soll es wenigstens vom Festland kommen, von einem guten Produzenten. Aber wie gesagt, das soll
aber halt schon... Aber dafür hast du natürlich hier beste Schweine, wie du gerade sagtest.
Beste, ne? Schweine, tollen Fisch, tolle Meeresfrüchte, was halt hier gleich von um die Ecke kommt.
Ja, ja. Nun haben wir eins noch gar nicht angesprochen. Du bist ja hier im Jahre 2015 zu absoluter landesweiter Popularität gekommen. Du hast den Top Chef Award gewonnen in Spanien, im spanischen Fernsehen, große TV-Show, über 20% Einschaltquote. Da waren quasi alle vorm Fernseher so wie beim Champions League-Spiel und haben gesehen, wie du da performt hast. Wie kamst du denn dazu?
Ja, also es war ein bisschen, also ich wollte überhaupt nicht bei dem Programm teilnehmen. Wir wurden damals angerufen von der Produktionsfirma. Das war im selben Jahr, wie wir im Restaurant bei Marc Forsch den Stern gekocht haben. Wollten dann, ob sich nicht der Sous-Chef oder der Küchenchef, in dem Moment war ich der Küchenchef, bei diesem Programm präsentieren wollten. Und am Ende hat mein ganzes Team so darauf verpocht, dass ich bei diesem Fernsehprogramm mitmache. Die haben dann die ganzen, das waren ein 10-seitige Fragebogen, haben dann mal komplett mein ganzes Team den Fragebogen ausgefüllt und haben den abgeschickt. Und 2 Wochen später stand ich vor dem Casting. Also war eine ganz lustige Geschichte.
Und bist du denn da sofort reingekommen dann oder war das dann noch ein langes Auswahlverfahren?
Es war nur das Casting und da bin ich komplett
genommen worden. Und wie viel waren da im...
Nach dem Casting 20 Personen.
20. Und über wie viele Sessions ging das?
Es waren 15 Folgen.
15 Folgen?
Bis zum Gewinn. Wir haben um die 3 Monate gedreht.
Wow.
War eine
anstrengende Geschichte. Und hast du dir das... wie bist du denn da angetreten? Hast du gesagt, das ist dir grockig oder hast du gesagt, ich mache mit?
Ich wollte einfach mein Bestes geben. Ich glaube, es ist einfach von Tag zu Tag einfach das Beste geben. War nicht einfach, definitiv. Das sind Proben mit sehr kurzer Zeit. Man wusste nie, was wirklich die Probe sein wird. Also von ein Dessert aus Süßigkeiten zu kochen, von wir hatten nur ein Kaninchen vor uns, mussten einen Teller mit Kaninchen kochen, unter halt extremem Stress, Kameras und Zeitdruck. Es war schon nicht einfach, definitiv.
Und am Ende kannten sich alle auf der Straße erkannt.
Ja, so ungefähr, ja.
Ja, aber viele schon, oder?
Nee, definitiv, ja. Es war schon ein Boom. Selbst meine Mutter, die wurde mal kurz aus Deutschland eingeflogen. Nein. Die musste ein Programm auch mit mir kochen.
Deine Mutter musste.
Genau. Und sie fand es nicht so lustig, aber.
Aber deine Mutter kann gut kochen.
Definitiv gut kochen. Aber ja, es ist nochmal ein bisschen Stress, selbst auch nicht die Sprache zu beherrschen. Sie spricht kein Spanisch. Ja, aber
was war denn das Finalgericht, das ihr kochen musstet?
Das Finalgericht war ein Zwei-Gänge-Menü für 40 Personen.
40? Ah gut, kein Thema.
Und die zwei Teller waren eine wilde mallorquinische Zahnbrasse mit Spargel und Grapefruit und Eisenkraut. Und als Dessert, das haben wir genannt, von der Tramontana bis zur Küste. Und es war ein Eis aus Ziegenmilch mit einem Tintenfisch-Crumble, grüner Apfel, Staudensellerie und frischen mallorquinischen Honig.
Es klingt total spannend. Das klingt echt total spannend. Hast du das eigentlich auch mal, hast du das mal auf der Karte dann auch gehabt?
Ja, dir? Wir machen es normalerweise immer einmal im Jahr auf die Karte und das ist immer was super ankommt.
Und wirkt das noch nach? Also die Leute wissen doch, dass du das gewonnen hast. Ne? Die wissen, wer du bist.
Gutes Jahr nach dem Programm habe ich, wie gesagt, dieses Programm, hier im Sabetrisa bin ich jetzt die letzten 7 Jahre, hatte auch zwischendrin mein eigenes Restaurant. Und ja, am Ende hast du mittlerweile diese Nachzügler, die wohl das Programm gesehen haben und mittlerweile zu einer wirklichen guten Kundschaft geworden sind und die einfach wirklich jedes Projekt, das ich wirklich mache, mit mir weiterziehen und jedes Jahr zum Essen kommen. Und das ist einfach, ich glaube, das ist das Schönste, was ich nach dem Programm wirklich erreicht habe.
Würdest du es nochmal machen? Würdest du nochmal so einen Wettbewerb machen?
Definitiv nicht.
War zu stressig oder wie?
War einfach zu stressig. Also das ist wirklich, man ist, glaube ich, auf die Sache auch nicht vorbereitet. Auch selbst wenn das dann an dem Fernseher ausgestrahlt wird und so weiter, die Leute erkennen dich auf der Straße und so weiter. Ich bin gern in meinem Lokal oder in der Küche. Ich muss nicht.
Du brauchst nicht die super große Bühne.
Ganz genau.
Die mittelgroße reicht dir.
Die, genau, oder die kleine.
Ja. Und ich finde, wenn man hier rausgeht, auf die Terrasse, ja, dann ist das auch schon eine ziemlich gute Bühne. Wie viele Plätze habt ihr hier?
Maximal im Sommer, also auf der Außenterrasse haben wir 40 Sitzplätze. 40. Also wenn jemand zum Abendessen kommen möchte, im Sommer bitte reservieren, weil normalerweise sind wir sehr ausgebucht.
Aber ich muss kein Hotelgast sein, ich kann auch so hier.
Ganz genau.
Sehr gut, sehr gut. Also ich komme auf jeden Fall wieder. Und jetzt trinken wir einen schönen Wein zusammen.
Was
trinken wir denn?
Ich würde sagen, einen schönen Malvasia in der Eiche ausgebaut, von dem Weingut, von dem du gerade kommst. Ich glaube, das wird uns gut gefallen. Ja,
bin ich dabei. Herzlichen Dank, mein Lieber.
Dankeschön.
Marcel, danke dir.
Dankeschön.
Super. Das war mein Gespräch mit Marcel Ress. Und wie man hörte, fühlt sich Marcel auf der Insel pudelwohl. Und wir haben natürlich noch ein Glas Wein getrunken, und zwar den Corum vom Weingut Cannachatel. Und das ist zu 100% Malvasia-Traube, also eine autochthone Rebsorte hier von der Insel. Und Marcel Ress möchte, ähnlich wie du, hier auch gar nicht mehr weg von der Insel. Der ist hier ganz früh hergekommen mit 22. Und sagt, ich habe hier jetzt Familie, ich bleibe hier. Also die Insel hat schon was. Ne?
Ja, finde ich auch. Das zieht einen an. Und es gibt einige natürlich, die nach 10 Jahren wieder aufgeben und dann zurückgehen.
Ja.
Aber die meisten Leute, die herkommen und dann hier ihr Leben aufbauen, da der Insel hatte ich schon.
Wir hatten den Wein vorhin nochmal, nicht? Zu fassen. Da gibt es extrem viele, wie wir vorhin sagten, lokale Rebsorten. Sorten. Es gibt sogar Rebsorten, die heißen in unterschiedlichen Regionen der Insel anders.
Ja, wie zum Beispiel der Prensal. Der ist halt am meisten verarbeitete Rebsorte. Der heißt Prensal Blanc. In der Inselmitte heißt es aber Moy. Ja, das ist halt sehr Mallorquin. Moy ist Mallorquin.
Ja.
Ja, mit der Sprache ist ja auch sehr schön hier.
Aber die eine Inselseite versteht sich mit der anderen Inselseite.
Auf jeden Fall. Ja? Es gibt aber trotzdem auch Dialekte, sage ich mal, in der mallorquinischen Sprache. Gibt's? In Soyer bei uns, die Leute sprechen alles mit U.
Ja?
Kochu, Auf der anderen Seite sagen sie das nicht, da sagen sie tatsächlich nur Kutsche, sagen sie nicht Kutschu. Das weiß ich noch.
Was heißt Kutschu?
Auto.
Ach, Automobil? Ja. Esta es un coche, sí, esta es un coche grande.
Ja, so sieht's aus. Ja, dein Spanisch ist richtig gut, Boris. Ja.
Du bist ja nett zu mir.
Ja, viel zu nett, ja.
So, aber jetzt wird's nochmal süß.
Ja. Okay, typisch ist, was wir natürlich auch probiert haben, ist der Cardenal. Weißt du, erinnerst du dich noch, wo wir in Josetta waren?
Der Cardenal, genau.
Ja, genau. Das wird nur in Josetta in den verschiedenen Bäckereien gebacken.
Ja.
Das ist ein Biskuit-Eiweiß-Gebäck.
Eben Sella Can Carrozza war das.
Seller Can Carrozza.
Seller heißt das?
Seller.
Seller Can Carrozza. Was heißt denn Seller eigentlich, wenn da Seller dran steht?
Ein Seller ist eigentlich ein Weinkeller.
Okay. Auch ein sehr traditioneller Laden, fand ich aber gut und schon mit sehr modernem Touch gekocht.
Ja.
Ja? Da hatten wir Kroketten, haben wir über Kroketten schon gesprochen?
Nein, haben wir
nicht. Ist das typisch?
Nein.
Nein, ist nicht typisch. Aber wir hatten dort eine wunderbare Krokette, die Aubergine.
Aubergine.
Ja, so eine Krokettenbombe.
Ja, aber das ist eigentlich, du nennst das Krokette, das ist auch ein typisches mallorquinisches Gericht, gefüllte Aubergine.
Ja.
Das gibt es auch hier, macht man auf traditionelle Art mit Hackfleisch in Tomatensauce.
Ja. Super. Aber einfach. Ich sage das nur deshalb, weil es natürlich auch
knusprig
drumherum war und es hat so einen Kroketten-Style.
Sehr gut.
Entschuldigen
gemacht.
Sie bitte meine Ausdrucksform.
Ja, ist ja nicht schlimm, das kann ich Ihnen verzeihen.
Bist jetzt wieder kleinlich ein bisschen.
Nein, ich wollte noch mal auf diese gefüllte Aubergine eingehen.
Ja, das ist sehr schön.
Weil das ist auch ein anderes Gericht. Das ist sehr schön.
Ja. Gibt es hier eigentlich auch eine Nudel? Eine Pasta?
Doch, gibt's. Super traditionelles Gericht. Und das ist wie eine breite Bandnudel, wie eine Papadelle, sage ich mal. Und das isst man in der Suppe mit. Aber okay. Pasta.
Gibt's nicht.
Gibt es nicht. Hier gibt's Reis, wird auf der Insel auch angebaut. Wie ein Risotto-Reis, der kommt auch aus Sapobla. Da ist ein Feuchtgebiet, der Albufera. Und da hat man über 100 Jahren schon Reis angebaut. Und
Salz, wo wir gerade drüber sprechen, wo wir gerade von Tiefebene, Feuchtgebiet sprechen, gibt es natürlich auch unten in Estrenk. Riesensalzsaline.
Das Salz ist sehr gut.
Ja?
Ja, das Salz ist sehr gut. Das kann man natürlich überall verwenden. Und das ist ein Naturprodukt, was man von hier hat. Abgesehen davon, dass der Strand daneben der meistbesuchte Strand von Mallorca ist. Weil der sieht aus wie in der Karibik.
Ja. Aber geht man am besten morgens früh oder abends hin?
Genau, wo nicht so viele Leute unterwegs sind. Ja.
So, Süßspeise, jetzt mal endlich. Ich wollte auf den Mandelkuchen kommen.
Ja, Mandelkuchen.
Mandelkuchen und natürlich auch nochmal das Mehl. Ich war nämlich bei Joan Marc in Inca.
Inca.
Und Joan Marc, die backen oder die machen ja alles, was sie an Mehl verwenden, sagt er, ist Sheisha.
Sheisha.
Also ein lokales Mehl hier.
Ja, das ist eine Weizenart, was nur hier auf der Insel gibt. Und das wurde früher auch für Brotbacken benutzt. Jetzt greift man das wieder auf und nutzt man das auch im Restaurantbereich, aber auch in der Bäckereibereich für super viele Sachen.
Aber nicht für Mandelkuchen.
Nicht für Mandelkuchen. Ja. Da ist eine andere Zutat von der Insel, was man natürlich. Und jeder kennt, jeder Deutsche kennt einen Mandelkuchen von der Insel.
Ja.
Das ist super einfacher Kuchen eigentlich. Man denkt immer, das hat ein Geheimnis. Das hat eigentlich gar kein Geheimnis. Das ist nur Zutaten. Da ist nur Ei, Zucker, Mandelmehl.
Ja.
Das ist super einfach gemacht. Ich meine,
aber beim Backen gibt es ja immer noch den Punkt, dass man schon ein bisschen auf Menge und Gewicht achten sollte, oder?
Ja, da gibt es natürlich ein Rezeptur, was auch die alten Mallorquiner immer noch verwenden mit den abgewogenen Ei, wie viel der wiegt und dazu gibt es genauso viel Menge an Mandeln. Und
so viel Ei, Mandel wie Ei?
Ja, okay. Genau. Das ist halt der einzige
Zutat. Und dann wieder wahrscheinlich Schweineschwalz oder was ist
da? Nein, gar nichts. Das sind nur drei Zutaten.
Kein Fett?
Kein Fett. Das Fett kommt von den Eiern und von dem Zucker. Und dieser Mandel hier ist natürlich ganz anders.
Die hat natürlich auch Fett, ist ja klar.
Das Mandel hier auf Mallorca ist anders als vom Festland. Ist kleiner, aber viel geschmacksvoller, viel geschmacksintensiver. Und das benutzt man auch, mittlerweile hat man auch Mandelöl hier. Genauso wie Johannisbrot kennen, was natürlich auf der Insel sehr viel mittlerweile verwendet wird.
Hat man auch wiederentdeckt, ne?
Ja.
Wächst überall, aber hat man lange nicht genutzt,
ja,
und ist so nahrhaft.
Ja, weil das, ja, darum, es lag in den Leuten auch in diesem sentimentalen Bereich, sage ich mal, weil sie in dem Kriegen haben sie nichts anderes zum Essen gehabt, außer Johannesbrotkern. Und jedes Mal, wenn du irgendetwas mit dem Johannesbrotkern machst, da werden sie an diese schlechte Zeit erinnert,
kommt die Erinnerung, ja,
wo nichts anderes zum Essen gab. Mittlerweile ist das ein Tierfutter, aber in der neuen Küche wird das als Pulver verwendet, wie Kakaopulver.
Ja. Ja. Kannst Kaffee so draus machen.
Shakes, Kuchen,
alles
in allen Bereichen.
Ja. Ja, und ist ein guter Energiespender übrigens.
Ja.
Ja, ja.
Wir machen Brot auch, backen wir auch.
Ja. Was ist denn dein Lieblingsprodukt, auf das du nicht verzichten würdest?
Olivenöl, Mandeln tatsächlich, aber ich finde Reis auch, da die Reisgerichte super typisch sind. Und wenn wir schon eins von der Insel haben, ich finde das sehr, sehr gut.
Das ist Rundkornreis?
Rundkornreis, ja. Wie ein Risotto-Reis, nur viel kleiner. Oder sogar ist das mit den Paella-Reis aus Valencien verwandt.
Ja, ja, also doch wieder die Verbindung zum Paella.
Ist ja auch da.
Ja.
Das ist eine Bomba-Reis, Bombetta.
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 Ja.
Ist geschützte Bezeichnung.
Und dein Lieblingsgericht und deine Empfehlung, wenn du sagst, du darfst nur ein Gericht auf Mallorca essen, welches wäre das?
Pescado a la Mallorquina.
Ja?
Fisch a la Mallorquin. Ja. Da findest du in dem Gericht alles, was Mallorca, sage ich mal, repräsentiert. Fisch vom Markt. Vom Meer.
So wie du es oben gemacht hast, im Garten, genau, gekocht hast für die große Gruppe, die wir waren. Und ja, das war köstlich.
Traditionell.
Wirklich köstlich.
Das würde ich wählen.
Und weißt du, was wir vergessen haben?
Nein.
Mallorquinische Pizza, die Coca. Coca?
Coca, genau. Ja. So heißt es. Und wird auch aus dem traditionellen Mehl aus der Tscheche gemacht. Der ist wie eine Pizza ohne Käse.
Ja.
Das wird auch verschiedene Arten und Weise belegt. Meistens mit Gemüse, Tomate, Paprika, alles, was man auf der Insel findet. Oder jetzt im Winter Spinat und Mangold mit einem super knusprigen Boden, was nur aus Bier, Olivenöl und Mehl gemacht wird.
Bier?
Bier. Das ist natürlich der natürliche
Bierteig.
Hefe. Ja, das ist der natürliche Hefe, was den Teig locker macht. Ja, das finde ich aus dem mallorquinischen Bier sogar, weil wir auch Bierbrau auch haben hier. Hier auf der Insel gibt es alles.
Aber ist ja keine Tradition, Bierbrauen, oder?
Ja, nicht so wie Wein, aber auf jeden Fall.
Ja, also Wein gibt es hier schon ein bisschen länger.
Und auch mehr.
Und ich finde auch sehr, sehr guten Wein. Aber dafür haben wir den schönen Ausflug ja auch nach Pollença gemacht. Hast du denn, wenn du mal frei hast und mit deiner Frau Ausgang hast? Nicht von deiner Frau, mit deiner Frau.
Mit meiner Frau,
Wenn du sie ausführen möchtest, hast du da so ein Lieblingsrestaurant, wo du sagen würdest, ah, da geht mal hin oder das ist auch mein Favorite?
Ja, da gehe ich auf jeden Fall mal zu Santi Taura. Der ist auch ein guter Freund und auch von tatsächlich der Pionier von der neumallorquinischen Küche. Der wohnt auch gleich hier neben uns im Sawyer und macht die mallorquinische Küche, führt in den 21. Jahrhundert.
Santi Taura.
Ja, Santi Taura.
Ist der Guru hier.
Ja, der ist auf jeden Fall unter Mallorquinern auch sehr beliebt. Der hat eigene Fernsehsendung, wo die Mallorquiner das gucken, obwohl er das kocht, was die kennen.
Ja, aber das ist ja so, das kennt man ja. Weißt du, die häufig sind ja auch so ganz einfache Gerichte, die am meisten gesucht werden, auch im Internet so. Wo du sagen würdest, weiß doch jeder, wie das geht, aber du möchtest dir das nochmal bestätigen lassen und vielleicht machen sie einen kleinen Twist.
Ja.
Und einen Twist hat auch damals mit der Gründung von Feta Soyer mein nächster Gesprächspartner gemacht und das ist Franz Kraus. Er hat nämlich in den 90er Jahren den Direktvertrieb für mallorquinische Produkte aufgebaut. Und es fing an mit Orangen, mit Oliven und mit Mandeln und mittlerweile produzieren sie selbst ganz viele Aufstriche. Sie produzieren Eis und ihre Philosophie ist der Schutz der natürlichen Ressourcen auf Mallorca. Sie vertreiben und verarbeiten lokale Produkte, arbeiten mit kleinen Manufakturen, Fincas und Unternehmen und tragen damit bei zum Erhalt der mallorquinischen gastronomischen Tradition. Und Franz hat mir erzählt, dass seinerzeit die Römer die Olive nach Mallorca brachten, die ja aus dem östlichen Mittelmeer kommt. Und die Araber, die dann später Mallorca besetzt haben, haben die Pflanzung von Olivenbäumen weiter ausgebaut und das ganz speziell in der Tramontana, also auf einer Länge von ungefähr 110 Kilometern und das auf entsprechend bewässerten Terrassenbauten. Alles Weitere jetzt aber von Franz Kraus.
Die Olive spielt heute eine ganz entscheidende Rolle, weil Olive, das wird verwendet einmal als milchsauer vergorene eingelegte Olive. Mhm. Hervorragend für den Magen, also weil milchsauer vergoren, das ist ideal fürs Magenklima. Und das wird heute das Grundnahrungsmittel, hat jede Familie. Wer Sauerkraut einlegen kann, kann auch Oliven einlegen.
Also ist eine Fermentation ist das.
Fermentation, ja. Genau. Und ein fermentiertes Lebensmittel ist natürlich hervorragend für den Körper.
Und auch schon länger bekannt. Ich meine,
und schon länger bekannt, ganz genau.
Im Sinne von Haltbarmachung, klar.
Ja, ist eine Form der Haltbarkeitsmachung, was schon sehr lange bekannt ist. Und dann ist natürlich die Olive wichtig für ein Fett. Der Mensch braucht Fett. Die Olive ist eine der besten Fettlieferanten für den Körper. Sind ungesättigte Fette in aller Regel. Und ungesättigte Fette bedeutet ganz einfach, der Körper kann damit was anfangen. Der Stoffwechsel kann sich mit den Körperfetten auseinandersetzen. Es gibt eine chemische Reaktion, bis sie dann gesättigt sind. Aber der Körper sorgt dafür, dass die ungesättigten Fettsäuren sorgen dafür, dass der Körper gut funktioniert. Gehärtete Fette heute, was sehr gerne genutzt wird, wie zum Beispiel bei Chips oder raffiniertes Olivenöl, das ist für die Tonne oder für die Fahrradkette und für sonst gar nichts. Aber das ist der Massenkonsum, weil es billiger ist. Naturbelassenes Olivenöl, kaltgepresst, ist ein wertvolles Lebensmittel. Und es ist eine große Anstrengung, hier in dem Gebirge diese Oliven zu sammeln. Es werden Netze gespannt, es wird mit der Hand dann wie ein Kamm abgekämmt und diese Geschichte haben wir gerade zur Zeit. Und Gott sei Dank haben wir dieses Jahr eine sensationelle Ernte.
Ja, wir waren eben gerade in der Kooperative, haben wir geschaut. Ja, da ist ja Vollbetrieb. 24 Stunden, ne?
24 Stunden, ja. Weil die Olive darf, wenn sie geerntet ist, nicht so lange darum liegen, sonst oxidiert sie. Das vermindert die Qualität. Es gilt darum, schnell zu ernten, also zu ernten und schnell zu verarbeiten, um den Oxidationsprozess, der normal ist, zu vermeiden. Und jetzt ist Hochsaison. Bis dieses Jahr wird das wohl gehen, bis Ende Januar. 24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Hat die Olive denn immer eine Rolle gespielt für die Familien hier und in der Landwirtschaft?
In jedem alten Haus gibt es ein Almacen oder ein Lager. Alte Häuser haben allen Boden, wo ungefähr 1000 Liter Flüssigkeit reingehen, da geht Olivenöl rein. Und es wird dann in jedem Haus gelagert. Olivenöl ist Gold. Das ist die Basis jeglicher Ernährung. Zu Zeiten, wie es auf Mallorca noch keinen ökonomischen Boom gab, lebte man von der Landwirtschaft und lebte davon, dass man die Lebensmittel auch das ganze Jahr parat hatte. Es gab keinen Supermarkt vor 200 oder 300 Jahren. Für viele Leute heute unvorstellbar. Ja. Mir fehlt was, ich gehe mal gerade zum Supermarkt, kaufe ich das, schön verpackt. Nein.
Es war ja auch nicht so einfach, mal eben groß Strecken zu überwinden. Nicht?
Nein.
War ja auch eher beschwerlich.
Ein Meer bis Barcelona sind 130, 140 Kilometer. Zum Schwimmen ein bisschen zu weit. Und fürs Schiff, gut. Das
muss der Wind passen.
War nicht ein Tagesausflug. Flug, wie man da heute, wenn man mit einem Flieger von Nordeuropa einfliegt, 2 Stunden ist man hier. Fantastisch, die Welt hat sich verändert. Aber das Olivenöl bleibt nach wie vor Grundnahrungsmittel. Wenn man sich mal vorstellt, der Konsum, der hiesige Konsum beträgt ungefähr pro Kopf, also der hiesige, nicht der spanienweite Konsum, der hiesige Konsum beträgt ungefähr hier 12 Liter im Jahr. In Deutschland beträgt der ungefähr 1 Liter.
1 Liter?
Ja, in der Spanien war
okay, dann bin ich
in
Mallorca.
7 oder 8 Liter.
Ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich 10. Also ich persönlich.
Ja, genau.
Du, wie viel hast du?
Ja, ich komme da drüber.
Du kommst da.
Weil ich war ja früher ein Butterfetischist. Butterbrötchen, Butter drauf, Tomate drüber. Was Schöneres gab's nicht. Ich habe mich geändert wegen der Fetten und wegen der Einfachheit. Nein, Olivenöl aufs Brötchen, Marmelade drüber oder Tomate drauf. Schmeckt hervorragend.
Das ist, glaube ich, auch nochmal ein guter Tipp, nicht? Also Olivenöl aufs Brot und dann Marmelade drauf?
Ja, genau.
Kann man machen. Ist überhaupt kein Problem.
Wenn man,
Im Gegenteil,
wenn man nicht das sieht und es wird Olivenöl aufs Brötchen getan und Marmelade drüber, keiner sieht das Olivenöl, es schmeckt hervorragend. Ja, aber wir haben eben ja gesprochen über die Sorten von Olivenöl. Der Araber hat in der Tramontana, in dem Hochgebirge, ausschließlich, man nennt sie heute, die Mallorquina Olive, das ist eine Sorte Olive. Heute ist das eine geschützte Herkunftsbezeichnung mit drei Sorten. Das ist einmal die Mallorquina, die Apequina und die Pigual. Jede Sorte hat ein anderes Geschmackserlebnis. Der deutsche oder der nordeuropäische Konsum ist eher Apequina, weil es kaum Geschmack hat. Weil der Mensch muss sich ja zuerst mal an Geschmäcke gewöhnen und Olivenöl mit relativ wenig Geschmack, und das ist die Apequina-Olive, ist vielleicht weniger eine Zugangshürde. Hat man dann das Apequina-Erlebnis gehabt, dann sollte man vielleicht mal das Mallorquina-Erlebnis der Olive Mallorquina übernehmen. Sie ist nussiger und ist etwas kräftiger im Geschmack. Und die Kunst danach ist die Pigual-Olive, die ist pfeffrig.
Ja.
Schmeckt hervorragend. Hier und dort in bestimmten Regionen neigt man dazu, mit Olivenöl auch Unsinn zu betreiben. Es gab jedes Jahr irgendwo einen Skandal und deswegen Oli de Mallorca D.O. Dominación de Origen ist ein Schutz für den Erzeuger und für den Konsumenten. Ein ganz wichtiges Thema, dass man weiß, man bekommt das Olivenöl, was man mag, vollkommen naturbelassen und mit bestimmten Qualitätskriterien. Ein Qualitätskriterium ist, Viren extra, maximal 0,9% freie Fettsäuren. Mhm. Und dann gibt es die Frage, und da scheiden sich die Geister, Geschmacksfragen. Wenn man Oliven sehr früh presst, also sag mal Anfang September, sind die vollkommen grün und dann haben die so einen leichten grasigen Geschmack, ja, aber 0,0% freie Fettsäuren. Ich persönlich neige zum Geschmack, also mir ist eine vollreife Olive lieber. Könnte aber dann passieren, dass die Fettsäuren frei nach oben gehen. Aber das ist ein sehr kompliziertes Thema für jeden Verbraucher.
Man braucht ja auch nicht nur ein Olivenöl. Ne?
So ist es, so ist es. Man sollte auch damit kochen und auch braten. Beim Braten geht es darum, beim Olivenöl. Olivenöl hat einen Siedepunkt, der niedriger ist als bei manchen anderen Fetten. Bei 180 Grad fängt die Verdampfung an. Das sollte man vermeiden.
Aber man kann ja frittieren sogar. Bei 150 Grad kannst du ja gut, genau, frittieren. Und dann musst du nur ein bisschen aufpassen.
Die Kunst liegt nur darin, dass man vielleicht sein eigenes Verhalten verändert, indem man eine Pfanne einfach erhitzt, ohne Olivenöl. Sie erhitzt, bis sie heiß ist. Und dann das Bratgut, was vorher in Olivenöl geschwenkt wurde, dann hineingibt in die Pfanne. Und automatisch geht dann die Temperatur nach unten. Und es entsteht kein Verbrennen des Olivenöls. Ja. Also es ist eine Frage der Verwendung. Ja. Nimmt man gehärtete Fette, wie die Urgroßoma das früher gemacht hatte, da ist sowieso Hopfen und Malz verloren, weil der Kram ist nur gesättigte Fettsäuren. Also ja, mit Olivenöl Pfanne heiß machen.
Anständige Schweineschmalz.
Genau, genau. Wobei Schweineschmalz natürlich die Kultur des Mallorquinischen auch vorhanden ist, weil die alte Sau, hier ist die schwarze Sau, das Urschwein, was von
der Steineiche lebt.
Ja.
Natürlich wird, wenn eine Sau gemacht wird, Fino Soprasata verwendet, das Urprodukt von Mallorca, nutzt dann natürlich auch das Schweineschmalz dazu.
Naja, ich meine, from nose to tail ist ja keine neue Erfindung, sondern eigentlich immer Grundprinzip gewesen. Ne?
Genau.
Jetzt tun wir so, als ob es irgendwie eine ganz neue Sache ist. Aber,
nee.
Ja, aber du hast recht, natürlich, das Fett musste verarbeitet werden.
Ja, klar.
Ist ja, aber dafür hat man ja die Enzymada erfunden. Ne?
Ja, genau. Dafür hat man die Enzymada und die Soprasada erfunden.
Ja,
genau,
ja,
die Soprasada fürs Fleisch und die Enzymada, um das Fett zu verwenden für die Enzymada. Die Enzymada funktioniert aber nur auf Mallorca. Einige haben es versucht, das woanders herzustellen. Jeder Mallorquiner sagt, ein großer deutscher Supermarktkonzern hat das sich erlaubt, eine Enzymada herzustellen. Sie war ungenießbar und markenrechtlich ist das sehr bedenklich, weil die Enzymada ist ein Urprodukt von Mallorca und kann nur in Mallorca hergestellt werden. Sonst ist es keine Enzymada, sondern ist es irgendein Süßkram.
Hefe-Süßkram. Wird denn viel Öl exportiert oder ist so viel Eigenbedarf vorhanden, dass kaum was rausgeht?
Also jeder, der ein Stück Land hat, hat seine Olivenbäume und da wird sein Lager, was er im Kellerboden hat, im alten Haus, gefüllt. Und alles, was darüber hinausgeht, geht in den Markt. Ein Markt ist Mallorca. Mallorca hat 1 Million Einwohner und im Schnitt während der Hochsaison 500.000 Gäste, also 1,5 Millionen. Das Volumen des Olivenöls, was heute produziert wird, in diesem Jahr, ist natürlich von diesen Menschen nicht zu konsumieren. Also wird der Rest exportiert. Wir von Feta Soglia sind Gott sei Dank in der Lage, erhebliche Mengen nach Nordeuropa zu exportieren, in alle möglichen Länder Europas. Und Olivenöl ist heute bei Menschen, die sich mit einer Küche auseinandersetzen, ein unverzichtbares Bestandteil einer Küche, einer gesunden Küche, kann man sagen, und einer geschmacksintensiven Küche. Ja, es wird sehr viel Olivenöl exportiert.
Und ist das dann sortenrein oder ist das,
das
gemischt? Sowohl als auch wahrscheinlich.
Sowohl
ne?
als auch. Ich sag, wir zum Beispiel vermarkten sortenrein oder Coupage, also eine Mischung. Das hängt ab von der Erntesituation, das hängt ab von einigen Herstellern oder Markenbetreibern, wie sie das am besten meinen. Aber der Konsument kann da wählen zwischen Abequina, also leicht im Geschmack, Mallorquina, intensiver im Geschmack oder Pigual, pfeffrig im Geschmack oder kann eine Coupage wählen. Am Ende ist es eine Geschmacksfrage. Jede Zunge neigt zu etwas anderem oder jeder schwört auf etwas anderem und auch der Erntezeitpunkt, mehr grün oder mehr nussig, das sind solche Fragen. Deswegen gibt es unterschiedliche Marken und jeder kann seine Marke finden, die wie so ein Schuh, der für ihn am besten passt.
Und nach diesem aufschlussreichen Ausflug in die Welt der Olive und des Olivenöls erfahren wir von Franz jetzt so einiges über Orangen und Orangensaft.
Ich sag mal, jeder in Deutschland kennt Tetra Pak, Orangensaft. Und wenn man mal das probiert, dann stellt man fest, dass der Tetra Pak Orangensaft immer so eine leicht bis intensive Bitternote hat. Woran liegt das? Ja, das liegt einfach daran, der Orangensaft kommt in aller Regel aus dem subtropischen Teil von Brasilien, wo riesige Anbaugebiete sind. Die kommen mit einem riesigen Tankschiff, so groß wie ein Öltanker, voll mit Orangensaft und alles aus der Familie der Navelorangen. Und eine Navelorange hat ganz einfach einen hohen Prozentsatz beim Auspressen. Aus der Schale kommt einen hohen Prozentsatz an Bitterstoffen. Für mich persönlich etwas unangenehm. Ich nehme die nicht, sondern eine Navelorange nehme ich nur zum Essen, aber nicht zum Saft. Wir hier in Mallorca sind natürlich da schon viel weiter, dank der Araber. Wir haben die sogenannte Canonetta-Orange. Die Canonetta-Orange ist eine sogenannte Blond-Orange. Blond-Orange im Gegensatz zu einer Navel-Orange. Blond-Orangen haben nicht diesen Bitterbestandteil in der Schale. Und deswegen kann man aus der Canonetta-Orange, die nur in diesem Tal wächst,
Nur in diesem Tal?
Nur in diesem Tal, ach, weil aus die Familie Kann Haus, Netter, hat durch Aufropfen unterschiedliche Sorten diese Canonetta entwickelt. Die gibt es nur in diesem Tal, ist auch markenrechtlich geschützt, sollte sich keiner unterstehen, da etwas zu tun, weil markenrechtlich haben wir dafür gesorgt, dass diese Canonetta Orange im Tal ist und auch bleibt.
Das heißt, die geht auch nicht raus?
Nein.
Die wird auch nicht außerhalb angepflanzt?
Niemand außer wir im Tal können die Marke Canonetta verwenden, weil keiner die Genehmigung hat. Von mir hat er keine und ich habe die Markenrechte.
Okay, damit das mal klar ist.
Damit das klar ist, damit die Sachen mal vornherein geklärt sind. Der eine oder andere hat es versucht, der eine oder andere mehr intelligent oder weniger intelligent. Aber wir sind da hier im Ort sehr drauf verpicht, dass diese Orange, die einen bestimmten Geschmackstypus hat, es ideal ist für Eiscreme herzustellen, ideal ist, um Marmelade herzustellen, also Canonetta-Marmelade haben wir, richtig super, weil sie diese Bitternote nicht hat. Wir haben natürlich auch Bitterorange für eine Bitternote, aber dann ist es eine Bitterorange und was ganz anderes. Aber dieses unangenehme Nachschmecken.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Bitter kann ja angenehm sein, wenn es leicht ist, aber unangenehm, wenn es so stark ist.
Mhm, genau.
Aber gut.
Ja.
Und hier im Tal, im Gegensatz, wenn wir heute in Europa denken, gibt es ein paar große Orangenanbaugebiete. Dazu gehört sicherlich Sizilien, ist nur sehr weit weg. Und Valencia. Und die Valencianos haben ein Problem. Sie werden immer weniger Wasser haben. Und die Valencianos sind eigentlich entstanden aus dem Gebiet von Mallorca. Das wurde zu eng. Also das Gebiet vom Tal von Solja, es wurde zu eng und Familien von hier sind ausgewandert nach Valencia, um dort Orangen anzubauen und haben ihr Wissen mitgenommen von hier. Und das Wissen hier ist entstanden, wie gesagt, durch die Araber vor 1100 Jahren.
Und haben da wahrscheinlich dann Plantagen angelegt, wobei es hier natürlich schon ein bisschen schwieriger ist, das zu ernten, oder?
Ja, hier ist die Produktivität ist sehr, sehr schlecht, weil, wie wir eben gesagt haben, das Tramontana-Gebirge und das Tal von Solja ist geprägt durch diese Steinmauern, Trockensteinmauern und bis zur Höhe 200, da bist du dann 20 Trockensteinmauern hochgegangen. Da gibt es ja natürlich keine Straße, kein Nichts. Es muss alles manuell getragen werden. Es ist natürlich viel einfacher im Flachland Orangen anzubauen mit einer höheren Produktivität. Aber das Bewässerungssystem hier ist ja so altmodisch, wie die Araber sind, waren. Und das heißt, es gibt einmal nur Wasser, einmal die Woche an einem bestimmten Tag. Und dann wird die Plantage geflutet, der Baum bekommt sein Wasser. In den Flachländern, ich sag mal wie Valencia, gibt es Bewässerungssysteme, Tropfensysteme, die haben immer Wasser. Die leiden nicht, die Bäume. Und ab und zu ein bisschen leiden führt zu einer Geschmacksintensivierung der Frucht.
Wie das beim ist Wein
Menschen,
ja auch. Ja.
Bei Menschen genauso.
Ja?
Wer bei Menschen noch nicht gelitten hat,
kann
Freude gar nicht so richtig empfangen, weil
so meinst du,
Freude und Leid liegen sehr beieinander, aber wenn einer nur Freude hat, dann weiß er sich immer gar nicht, über was sich freuen soll.
Absolut.
Also, er braucht ein bisschen Leid. Und so ist das bei den Bäumen genauso. Bäume sind Lebewesen wie wir auch, mit dem einzigen Unterschied, sie reden nicht so viel. Also sie reden nicht, sie kommunizieren über Wurzeln und über Blätter und über Duftstoffe. Aber das sind ja so Geschichten, die Gott dank einiger Leute, die unterwegs sind, mittlerweile relativ bekannt sind. Aber das ist ein altes Geheimnis, dass Bäume kommunizieren, aber nicht reden. Ja, und hier im Tal gibt es, die Ernte hier beginnt Anfang November mit den ersten Sorten und zieht sich hin bis zum August mit anderen Sorten, die dann nur sehr spät geerntet werden. Das sind meine Lieblingssorten. Aber da ist ein Phänomen, da es ein subtropisches Produkt ist, glaubt jeder Mensch, eine Orange, der Name sagt ja schon, ist orange. Und wenn eine Orange orange ist, ist sie reif. Das ist natürlich ein Riesenirrtum, weil eine Orange wird nur orange durch Kälte. Im subtropischen Raum gibt es keine Kälte, eine reife Orange bleibt immer grün. Also eine reife Orange in Südchina, Nordindien oder in Brasilien, große Anbaugebiete, sind immer grün. auch wenn sie reif sind. Weil die Farbe Orange kann nur entstehen durch Kälte, durch Nachtkälte in aller Regel. Und das macht eine Orange orange. Wenn eine Orange orange ist, heißt das aber nicht, dass sie reif ist, sondern sie ist einfach nur orange und sonst nichts. Und im Extremfall ist es auch so, dass eine Orange, die grün ist, reif sein kann. Also Beispiel, im Oktober, Anfang November fängt die Nachtkälte an, also 12, 13 Grad. Die grünen Früchte werden langsam orange. Ja. Die ersten Sorten werden reif. Ob sie grün sind oder orange, spielt keine Rolle. Sie werden einfach reif. Aber der Konsument will natürlich orangene Orangen, weil er gelernt hat, Orange muss orange sein, damit sie reif ist.
Grüne kannst du nicht verkaufen.
Ja, so ist es. Ist halt ein Irrtum, ein menschlicher Irrtum. Aber gehen wir durch das Jahr durch und eine Sorte von Orange nach der anderen, jede Sorte hat ungefähr 6 Wochen, 8 Wochen Reifezeit oder Erntezeit, dann auch kommt die nächste, bleibt alles wunderschön orange, bis sie da also reif sind, dann werden sie geerntet und die Reife wird bestimmt durch Zucker. Da kommt der Herr Brix aus dem Sachsen ins Spiel, ein Ingenieur aus dem Sachsen, der hat den Zuckergehalt ermittelt über das sogenannte Brix-Gerät, oder Brix-Einteilung. Ja. Ab so und so viel Brix ist eine Orange reif. Nicht vorher, nicht nachher. Und im Sommer, also ab Mai, Mitte Mai, haben wir in Mallorca ein subtropisches Klima. Das bedeutet sehr intensive Sonnenstrahlen, warme subtropische Nächte, mhm. 20 plus. Und dann führt es dazu, dass die Sonneneinstrahlung die Pigmente aus einer orangefarbenen Orange nach und nach wieder rausholt. Ende Juli ist diese Orange, die vorher richtig schön orange war, aber noch nicht reif war, wieder vollkommen grün im oberen Bereich, im unteren Bereich etwas gelb und ganz unten dann vielleicht noch orange. Und das ist dann eine grüne, reife Orange und die nennt man Perret. Das ist für mich der Star der Orangen aus dem Tal von Solja, weil sie der Hammer ist. Diese Orange, die ist so voller Zucker.
Was macht ihr alles bei Feta Soyer mit der Orange? Ihr vertreibt sie natürlich erstmal als Produkt. Als frische Produkt, ja. Klar.
Wenn man Orangen normalerweise irgendwo käuflich erwerbt, im Supermarkt oder so, dann sind die Orangen in aller Regel konserviert mit einem Schimmelpilzpulver, damit sie nicht schimmeln. Mhm. Und damit sie konserviert bleiben, monatelang. Das ist der Gesundheit nicht unbedingt fördernd. Vor allen Dingen, wenn man reinschneidet, es kommt einen bestimmten Anteil von diesem Antischimmelmittel mit in die Frucht rein. Ich bin davon kein Fan. Unsere Orangen sind immer rein naturbelassen. Das heißt, sie kommen vom Baum und werden nicht konserviert. Das bedeutet, eine Orange hat ein bestimmtes Lebenszeitraum, mhm. bis sie dann verendet. In dem Moment, wo ich eine Frucht ernte, beginnt der Verwesungsprozess. Das ist wie bei Menschen auch, sobald er die Erde sieht, beginnt der Verwesungsprozess.
Du sprichst es immer so direkt aus.
Und irgendwann stirbt man, ist man in der Kiste. So ist das. Aber bei der Orange, Scherz beiseite, die Orange, je mehr Zucker sie hat, desto länger haltbar ist sie. Natürlich haltbar, ansonsten jetzt in dem frühen Stadium bis Weihnachten sollte man die Orangen ja so in 14 Tagen schon gegessen haben. Und wenn man sie lagern will, immer luftig und trocken. Das ist der entscheidende Punkt, weil Feuchtigkeit führt zu Schimmelbildung. Und das kann passieren. Und es kann auch passieren, wenn eine Schale beschädigt ist, dass eine Orange beim entsprechenden Klima innerhalb einer Nacht vollkommen verschimmelt. Es ist unglaublich, es ist aber so. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Man nimmt diese Orange, entfernt sie und die anderen lagert man schön frei liegen wie Kartoffeln, nicht übereinander, sondern dass man sehen kann, dass sie unbeschädigt weiter...
Also die werden auch nicht sofort befallen dann vom Schimmel, weil sie Angriffsfläche bieten.
Sie haben keine Angriffsfläche, okay. Weil die Schale sorgt für Schutz. Nur wenn die Schale in irgendeiner Form beschädigt ist, was man manchmal nicht sieht, hat sie eine Angriffsfläche und kann sich selbst nicht verteidigen. Okay. Ne? Ja. Also die Schale der Orange ist ein Abwehrstoff. Mhm. Ja. Aber es gibt Schimmel und Schimmel, ja, und ein Schimmel in einer ungelüfteten Wohnung halte ich für sehr, sehr gefährlich und man sollte schleunigst lüften. Aber ein Schimmel bei einem Naturprodukt, das ist wirklich kein Problem. Man entsorgt das, tut es in die Tonne und man braucht keine Angst zu haben um das Leben.
Und teilweise möchte man Schimmel ja sogar haben. Wissen wir ja, kennen wir.
Im Käse, ja, und bei der Fermentation, worüber wir eben sprachen, ganz entscheidend, ohne Schimmel geht gar nichts.
Läuft das nicht.
Also wenn ich Oliven fermentieren will, entsteht Schimmel darauf. Einige Spezialisten haben dann den Ekel bekommen, haben den ganzen Pott weggeschmissen, haben gesagt, Leute, großer Fehler. Der Schimmel ist ein Produkt der Haltbarkeitsmachung. Man entfernt ihn einfach, man wässert es neu und lässt die Olive dann weiter sich gären. Entscheidend ist der Salzgehalt.
Ja.
Aber wer das haben will, im Moment gibt es frische Oliven, die man selbst einlegen kann bei Fetta Soglia. Aber nur noch kurze Zeit und dann ist die Olive durch. Aber dann gibt es ja die Orangen.
Ja, wir waren noch bei der Orange, was ihr alles aus der Orange macht.
Entschuldigung, ja. Zuerst einmal Eiscreme, ganz entscheidend. Wir machen einige 10.000 Liter Saft, die Basis stellt für Orangen-Eiscreme. Hat mindestens 40% Saftgehalt. Also ist ein teures, wertvolles Produkt, aber es schmeckt einfach, also mir schmeckt es einfach richtig klasse. Als Creme-Produkt oder als Sorbet. Mit der Zitrone auch. Dann wird die Orange zur Marmelade verarbeitet. Dann wird die Schale, die wir haben, verarbeitet zu sogenannten Taquitos, also kleinen Orangenstückchen, die in Zucker eingelegt werden. Ideal als Vorprodukt für Schokoladenherstellung, für den Christstollen, für alles mögliche Backwaren. Das stellen wir für die Industrie her.
Also da wird auch alles verwertet dann?
Und wird alles verwertet, weil nicht von der Nabel, sondern von der Canonetta, weil die Nabel, wie gesagt, den Bitteranteil hat, das ist so viel. Nee, das wird alles verwertet, weil die Orange hier, wie gesagt, ist ja relativ teuer, alleine durch das Ernten, weil die Produktivität nicht stimmt. Und da muss man alles verwerten, damit man zum einen dem Bauern auch den Preis zahlen kann, damit er auskömmlich leben kann und weiter Interesse hat, Orangen anzubauen. Und andererseits ein hervorragendes Produkt, das ist wie Karamell, also eine Schale mit in Zucker eingelegt. Ich liebe es, habe es auf meinem Schreibtisch stehen, das ist wie Gummibärchen lutschen, nur voll auf natürlicher Basis.
Ja, okay. Muss ich mal machen,
ja, kenne ich. Dann machen wir damit Mischung mit Olivenöl als Bestandteil von einer Salatsoße mit Zitrone oder mit Orange. Das ist sehr lecker. Dann braucht man den Salat nicht noch weiter anzumachen mit einer fixen, fertigen Soße, wie er das halt haben möchte. Was machen wir denn noch? Aber das ist so im Prinzip das Entscheidende. Wie ich hier in Kampf vor 35 Jahren war die Orange im Tal von Soglia und auch in Mallorca abgeschnitten von der Vermarktung im nördlichen Europa. Warum? Weil einfach Handelswege sich verändert haben. Früher wurden Orangen aus dem Tal von Soglia nach Südfrankreich geschifft. Aber die Preise führten dazu, dass man nicht mehr konkurrenzfähig war gegenüber Valencia, die viel günstiger herstellen konnten. Sodass wir, wie ich hier hinkam, ich mir dachte, das müssen wir ändern. Und das haben wir dann geändert, dass wir eine andere Form der Vermarktung gefunden haben. Also eine Vermarktung, keine konservierte Orange, sondern eine naturbelassene Orange. Punkt 1 und Punkt 2, ganz schnell vom Baum zum Endverbraucher. Und nicht wochenlang in der Kette Erzeuger, Lebensmittelhandel, Großhändler, Lebensmittelhandel, Endverbraucher. Das sind unter Umständen viele Wochen unterwegs.
Also Direktvermarktung.
Und Direktvermarktung.
Da warst du aber echter Vorreiter dann, oder eher?
Einer der Vorreiter.
Muss man ja sagen, weil Direktvermarktung ist ja jetzt gerade in aller Munde oder seit 15 Jahren.
Ja.
Aber,
wir machen das seit 25 Jahren, die Direktvermarktung. Und das war ungewohnt. Das ist Gott sei Dank sehr gut angenommen worden vom Verbraucher. Er honoriert es. Der Kenner schmeckt den Unterschied. Und weil die Frucht einfach nur 3-4 Tage vom Pflücken bis zum Endverbraucher ist. Und das ist eigentlich schon ganz positiv. Das hat sich ganz gut entwickelt. Mittlerweile machen das viele, insbesondere auch im Festland. Das ist eine Form, um eine Produktivität für den Landwirt zu erzeugen. Weil der Landwirt, von dem wir alle leben, Lebensmittel werden am Feld hergestellt, leider viele auch in der Fabrik, aber die Basis kommt vom Feld, der muss leben können und die Großindustrie neigt manchmal dazu, den Landwirt ihm die Luft abzuschnüren. Wir sorgen für den Preis für den Landwirt, dass er einen fairen Preis bekommt. Und ja, und versuchen, möglichst viele Kunden davon zu überzeugen, dass sie naturbelassene Früchte konsumieren sollten. Besserer Geschmack, besser für die Gesundheit.
Und komplett nutzbar, wie du sagtest. Weil ich finde es ja immer auch so wichtig bei einer Orange, dass du die, oder bei Zitrusfrüchten, dass du die Schale nutzen kannst.
Genau.
Ne? Zitronenabrieb, Limonenabrieb oder Orangenabrieb. Traue ich mich nicht natürlich bei einer Orange vorzunehmen. Erstmal, wie du sagst, wenn sie aus der bitteren Abteilung kommt und gewachsen ist, sowieso nicht.
Ja.
Wir sprechen ja hier über traditionelle Gerichte von der Insel, die es schon lange gab und die auch, sagen wir mal, in die Moderne übertragen werden. Was wäre das so für dich? Welches Produkt bzw. welches Gericht, welches traditionelle Gericht ist so dein Favorite, und also, auf das du als erstes nennen würdest?
Also ich bin natürlich verseucht, europäisch verseucht. Traditionelle Gerichte haben immer einen Ursprung aus der Tradition und manchmal sind traditionelle Gerichte nicht unbedingt der eigene Geschmack. Aber für mich ist die traditionelle Ensaimada, wo wir in der Süßspeise sind, ich bin halt ein Fan von der Süßspeise, für mich ist die Ensaimada natürlich ein Muss. Die Ensaimada zum Kaffee oder nach dem Essen ist eine Süßspeise, die ich liebe. Bei traditionellen Gerichten, ich bin nicht unbedingt der Schweinefan, aber bei Lamm. Bei Lamm, das Chod, also das Lamm, was in dem Gebirge unterwegs ist, in den Olivenhain und dafür sorgt, dass der Olivenhain frei bleibt von Kräutern, Unkräutern, in Anführungszeichen, oder anderen Gewächsen. Die machen das sauber, den Olivenhain. Die sorgen dafür, dass keine Brandgefahr entsteht, im Sommer ganz entscheidend.
Ja.
Dieses Schaf lässt den Kot dann noch bei den Oliven im Hochgebirge. Ist auch gut für den Dünger der Olivenbäume. Man braucht ja was zum Futter. Und dann, wenn das Lamm soweit ist, haben wir ein wunderschönes Fleisch, ein Stück Fleisch vom Lamm, was hervorragend schmeckt. Also ich bin ein Fan von dem hiesigen Lammfleisch. Es ist auch für den Körper besser zu verwerten als Rind oder Schwein. Mhm. Also ich bleibe beim Lamm. Wobei auch eine Sobrasada, die vom Schwein kommt, also die sollte jemand schon mal probieren. Die ist speziell. Es ist eine Trockenwurst mit viel Pfeffer drin. Vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber eine Sobrasada wird auch zu vielen Gelegenheiten genutzt. Zum Beispiel auch bei einer Ensaimada.
Ja, mit Aprikose und Sobrasada auf der Ensaimada. Ja,
Sobrasada. Also Ensaimada, Sobrasada, Lamm, das sind Dinge von hier. Und natürlich, wie gesagt, wenn wir nicht über Fleisch reden, Olive rauf und runter eingelegt, gepresst oder sonst was. Und natürlich die Nachspeise. Die Nachspeise ist eigentlich das Entscheidende.
Franz, ich sage ganz herzlichen Dank. Wir haben dir gebannt zugehört. Ja, ganz herzlichen Dank an Franz Kraus von Vetter Soyer für diese erhellenden Ausführungen. Und ich gehe jetzt nochmal zurück zu Peter, denn ein Thema haben wir noch nicht besprochen und das sind Spiritosen, beziehungsweise der Yerbas, der Kräuterschnaps, den man hier ja durchaus gerne trinkt. Da möchte ich doch noch mal ein bisschen was erfahren. So, jetzt und jetzt dann zum Abschluss trinken wir einen Brandy, ne?
Ja,
ist jetzt auch populär hier. Oder ja. Was trinkt man denn für einen Alkohol? Außer Yerbas. Yerbas?
Yerbas. Yerbas. Herbes.
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 Der Mallorquin.
Der Herbes.
Herbes.
Yerbas.
Ja, ja. Ja, das der Yerbas ist natürlich ein, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, ist ein Verdauungs
Medizin, genau, weiß ich jetzt.
Aber gibt's aber auf der Insel auch mittlerweile Brandy und mittlerweile, da gibt's schon seit 1845, glaube ich, oder 46.
Schon.
Wo die mallorquinische Familie das aus der Karibik hier eingeführt hat und mittlerweile machen sie das hier auf der Solera Basis, wie die Brandys in Spanien das tun. Die sind auch sehr populär, auch bei Privatleuten, die ihre eigene kleine Fässer bei denen im Keller stehen haben.
Ach, du bringst da dein Fass hin? Oder,
nein,
oder,
du kaufst ein Fass, Fass nur für dich.
Ach, und dann lässt du es dort reif, weiter reifen?
Ja, und, du, und davon kriegst du jedes Jahr dein eigene persönlich etikettierte Brandy. Da haben die Fußballstars Messi, Ronaldo, der Präsidenten von hier und so weiter, ausländische Präsidenten auch, haben natürlich hier ihre eigene Brandy-Fass.
Wo du das sagst, der Promis, der König ist ja auch gern mal hier, nicht?
Felipe, auf jeden Fall. Ist er. Früher war das viel mehr.
Ja?
Sie haben eine Sommerresidenz nicht weit von Palma, in Marivent haben sie einen Palast. Jetzt die Kinder sind größer, die kommen jetzt halt weniger, aber die sind, die verbringen auf jeden Fall Osterzeit immer auf Mallorca. Im Sommer sind sie bei der Regatta dabei, bei der
Copa del
Segel, genau, der Segelveranstaltung dabei. Die sind eng mit Mallorca verbunden, hm. Eng mit Mallorca verbunden. Felipe der Sechste. Ja.
Was zum Abschluss, Peter? Du sagst ja, du bleibst auf der Insel hier. Was wünschst du dir für die Insel?
Wenn das auch gegen den Tourismus geht, was ich für die Insel wünsche, ist auf jeden Fall Verständnis, dass wir auf einer Insel leben, wo natürlich die Natursachen nicht selbstverständlich sind. Das heißt, Wasser auf einer Insel mitten im Salz, mitten im Meer, ist nicht so selbstverständlich, dass wir das haben und dass wir die Tradition und die Produkte von hier respektieren und nicht herkommen und dasselbe suchen, wie was wir zu Hause haben. Dass wir versuchen, die Leute hier zu verstehen und das mal zu leben, was sie auch hier haben.
Ich sage jetzt wirklich tschüss, servus und bye-bye. Nee, was sage ich?
Adios.
Adeo.
Adeo.
Adeo. Also nochmal herzlichen Dank, Peter.
Ja, sehr das, gerne, Boris.
Und,
ja.
Und schaut mal vorbei im Café Med. In, Reservierung wäre empfohlen, ne?
Ist notwendig.
Ist notwendig. Nee, stimmt.
Nein, also, auf jeden die Fall. Wir haben wenig Plätze.
Haben wir gehört.
Kann ich 14, damit
14, 14 Plätze, cozy Restaurant. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du bei diesem kulinarischen Ausflug nach Mallorca dabei warst. Vielleicht konntest du den einen oder anderen Tipp mitnehmen und wir freuen uns natürlich auch über dein Feedback zu dieser Folge und freuen uns über Anregungen und natürlich auch, wenn du uns likest, empfiehlst oder abonnierst auf den bekannten Podcast-Kanälen und natürlich auf Instagram und Facebook. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und dann möchte ich mich an dieser Stelle noch ganz besonders bei meinem Kumpel Christian bedanken, der mich auf dieser Reise begleitet hat, übersetzt hat und in großen Teilen vorbereitet hat. Denn er ist ein echter Kenner der mallorquinischen Küche, hat hier 10 Jahre gelebt, selber ein Restaurant betrieben. Also Christian, diese Grüße gehen an dich und ja, war mir ein besonderes Vergnügen, diese Mallorca-Tour mit dir gemacht zu haben.
Hola, buen día a todos, otra vez. Soy Peter, de chef y dueño del restaurante Café Med en Fornaluch. Y la última semana estaba con Boris de Hamburgo, por toda la isla, enseñando a él la cocina tradicional y de nueva de Mallorca, enseñando a él todos los productos que tenemos en nuestra isla tan fantástica.